So soll er klingen, der Sound eines klimaneutralen Deutschlands. Der Sound der Zukunft auf deutschen Straßen. Oder nicht? E-Autos haben in Deutschland einen schlechten Ruf. Die Kaufzahlen sind drastisch zurückgegangen. Dabei setzt die Regierung auf E-Autos beim Klimaschutz. Denn der Verkehr ist für etwa 20% der CO2-Emissionen im Land verantwortlich, laut Verkehrsministerium. Was müsste Deutschland, die Autonation, ändern, um bei der Mobilitätswende nachhaltig voranzukommen? Nicolas Liefen aus der Wirtschaftsredaktion von NDR Info hat seit Jahren den E-Automarkt im Blick und taucht mit uns in dieser FKM-Folge ein in Vorurteile und echte Versäumnisse. Hallo Nicolas.
Hi, grüß dich.
Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 23. Mai.
Die Kunden ziehen derzeit der Stromer-Offensive den Stecker. Und anders als auch von der Politik geplant, sind plötzlich Autos mit Verbrennermotoren auf der Überholspur.
Und dann gibt es im Moment auch so ein bisschen eine Gegenwelle gegen die E-Mobilität, dass man sagt, wollen wir das überhaupt und ist es nicht besser, man wartet noch ganz lange ab mit dem Umstieg.
Bei E-Autos herrscht in Deutschland Flaute.
Die Zahlen sind ja richtig eingebrochen jetzt im März. Die Verkaufszahlen 30% minus. Also es ist ehrlich gesagt, E-Auto war mal in und war mal so ziemlich hip. Und einige haben es mal ausprobiert, aber es gibt in der Zwischenzeit auch viele, die sagen, ich bin schon auch ein Stück weit enttäuscht.
Wie viele E-Autos gibt es denn jetzt im Vergleich zu Verbrennern?
Also wir haben in Deutschland ungefähr so 48 Millionen Verbrenner. Und wir haben jetzt 1,6 Millionen reine E-Autos. Das hinkt dann schon deutlich hinterher.
Okay.
Und es ist ja auch klar, die Leute haben ja eben Verbrenner gekauft. Das war ja im Prinzip unser Steckenpferd. Und die Autos, die unterwegs sind, die sind ja zum Teil vor 20, 25 Jahren gebaut worden. Viele haben ja ihr Auto auch noch. Also die Leute benutzen ihre Autos immer länger. Und deswegen auch diesen Umstieg zu kriegen aufs E-Auto war für viele schon schwierig. Die Bundesregierung hat ja ganz klar ausgegeben, bis zum Jahr 2030 sollen hier 15 Millionen E-Autos unterwegs sein. Es sollen hier 1 Million Ladesäulen aufgebaut werden in Deutschland. Wir sind jetzt ungefähr bei 120.000. Man darf einfach nicht vergessen, der Verkehr ist für ungefähr 20% der CO2-Emissionen hier in Deutschland verantwortlich. Und natürlich müssen wir da was tun. Wir hinken da meilenweit hinterher, das kann man gar nicht anders sagen.
Dabei wurde dieser Markt ja sogar stark gefördert, Stichwort E-Auto-Strategie. Auf der einen Seite mit strengeren Vorschriften für die Emissionen von herkömmlichen Autos und auf der anderen Seite mit dem Umweltbonus, also Förderung der Bundesregierung für den Kauf von E-Autos in Milliardenhöhe. Wie ist also trotz allem dieser Rückgang von einem Drittel bei den E-Autokäufen zu erklären?
Also der Hauptgrund war sicherlich diese Förderung, die mal eben von heute auf morgen gekappt wurde. Das haben wir Ende des vergangenen Jahres gesehen, dass einfach die Bundesregierung gesagt hat, uns fehlt Geld in der Kasse. Ab sofort gibt es praktisch keine Förderung mehr.
Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Vor 4 Wochen hat das Bundesverfassungsgericht bekanntlich ein sehr weitreichendes Urteil gesprochen. Dieses Urteil hat Auswirkungen auf den aktuellen und auf den kommenden Bundeshaushalt. Die Regierung hält an ihren Zielen fest. Wir treiben den klimaneutralen Umbau unseres Landes kraftvoll voran. Klar ist aber, wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um diese Ziele zu erreichen.
Wir werden die Umweltprämie, also die Förderung für E-Mobile, auslaufen lassen, früher beenden. Sie läuft ja eh aus, aber wir werden das früher tun.
Da sind ein paar Autohersteller noch eingesprungen und haben das bezahlt. Aber das war für viele erstens nicht nur Geld, das fehlt, sondern zweitens auch so ein bisschen das Signal. Die Bundesregierung sagt jetzt, bei E-Auto setzen wir nicht mehr so richtig drauf. Und auch das hat sicherlich dazu geführt, dass viele davon Abstand nehmen. Und dann ist es so, dass es auch ja viele, sag ich mal so, Programme gab in den Städten. Du konntest irgendwie frei parken. Manche haben auch günstiges Laden angeboten. Vor den Discountern haben wir das gesehen und so weiter. Und das ist alles nach und nach zurückgefahren worden.
Das ist vielleicht für Verbraucher auch schwer nachvollziehbar vor dem Hintergrund der geplanten Mobilitätswende.
Also die Stimmung hat schon deutlich gelitten. Man hat ja von der Politik so ein bisschen suggeriert, du kannst ein E-Auto kaufen und du kannst es quasi benutzen wie dein Verbrenner. Und viele haben jetzt so gesehen im Laufe der Zeit, dass es nicht ganz so funktioniert wie mit dem Verbrenner, dass man sich schon darauf einstellen muss, was die Reichweite angeht, was die Stromkosten angeht, was die Kosten des Autos überhaupt angeht. Und viele sind so ein bisschen von der Realität eingeholt worden. Und ich glaube, Kommunikation war ein Riesenproblem bei E-Autos. Das hätte man sicherlich ein Stück weit anders anstellen müssen.
Was kam denn von dieser Kommunikation bei den Leuten an?
Ich verfolge auch Social Media, was dieses Thema angeht. Das ist auch ein Punkt, den dort viele aufgreifen, dass die Technik an vielen Stellen eben noch nicht so weit ist, wie eigentlich suggeriert. Und da wird auf Social Media auch richtig drauf rumgeritten. Und natürlich gibt es einfach auch viele Gegner des E-Autos, die eben dann die Themen aufgreifen, wenn was, wie gesagt, nicht so gut funktioniert.
So, jetzt habe ich mich mal in mein E-Auto reingesetzt. Ich habe den Wagen erstmal vollgeladen und jetzt mache ich einfach mal meine Heizung an. So, jetzt brauche ich gar nicht mehr losfahren gleich. Wenn ich noch das Licht anmache und das Radio anschalte, kann ich gleich zu Hause bleiben.
Die Reichweite ist nicht so wie angegeben vom Hersteller. Schau dir den Verbrenner an. Wir haben uns daran gewöhnt, dass unser Verbrenner gerne mal 2-3 Liter Sprit mehr braucht auf 100 Kilometer als angegeben. Da haben wir uns dran gewöhnt. Das schlucken wir. Beim E-Auto machen wir das nicht, wenn die Reichweite nicht passt. Stromkosten genauso. Uns wird immer suggeriert, ein E-Auto fährt sehr billig, sehr günstig, weil Strom so günstig ist. Das ist an vielen Ladesäulen überhaupt nicht der Fall. Da ist der Strom teuer.
Da Deutschland schon Weltmeister im Strompreis ist, wird natürlich auch E-Autofahren immer teurer. Experten haben jetzt errechnet, dass 100 Kilometer mit dem E-Auto in Zukunft 23 Euro Strom kosten könnten. Also im Prinzip wird dann ein E-Auto mehr Unterhalt kosten wie ein Verbrennerfahrzeug.
Das heißt, ein E-Autofahren ist zum Teil teurer, als mit dem Diesel unterwegs zu sein. Und viele haben auch nicht mehr so richtig Vertrauen in den Akku. Wie lange hält so ein Akku eigentlich? Was passiert, wenn der kaputt ist? Und so weiter.
Okay, Leute, folgende Situation. Ich bin gerade am Heimfahren von Urlaub. Ich bin hier an einer 150 kW Ladesäule. Verstehst nicht, immer wenn ich den anstecke, dann zieht er kurz auf 69 kW, 70 kW hoch. Und dann droppt er wieder runter auf hier 12%. Richtig beschissen, weil ich möchte einfach nur nach Hause.
Der ist einfach komplett leer. Das heißt, ich komme nicht mehr weiter. Und ich bin so sauer gerade, ich glaub das nicht. Ey, Digga, wie kann man so nervig sein als Auto?
Also es gibt viele Dinge, die einem das so ein bisschen, zunächst schmackhaft gemacht haben, aber wo man jetzt erkennt, nee, es läuft gar nicht so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Das große Problem ist, dass wir in Deutschland natürlich eine riesen Autolobby haben, die auch wirklich alles nutzt, um darauf hinzuweisen, dass ein E-Auto noch nicht so weit ist und auch noch nicht so richtig gut funktioniert. Und wenn du dann irgendwann an einer Ladesäule stehst und brauchst irgendwie 2-3 Stunden, bis dein Auto geladen hat, das ist für die Leute natürlich auch abschreckend. Ich habe mit einer Kollegin, das ist jetzt ein paar Jahre her, eine große Deutschlandtour gemacht mit dem E-Auto. Und wir waren irgendwie fast 2000 Kilometer durch Deutschland unterwegs, also von Hamburg nach Bayern, wieder zurück an die dänische Grenze und so weiter. Es war nicht schön. Das kann man einfach mal so sagen, weil wir nämlich an vielen defekten Ladesäulen standen, weil unser Auto die Reichweite längst nicht hatte, die es eigentlich hätte haben sollen. Und ich habe damals gesagt, nach dieser Tour, ich werde nie in meinem Leben ein E-Auto fahren. Niemals.
Okay.
Ich fahre heute eins.
Du fährst heute eins?
Ja, in der Tat.
Ach, Wahnsinn. Okay, da hast du dich also umentschieden. Also wenn du so entschlossen warst, wieso hast du dich denn dann umentschieden?
Ich habe lernen müssen, ein E-Auto muss ein Stück weit zum Leben passen. Viele Menschen fahren heute am Tag, nur mal ein Beispiel, im Schnitt sagt man so 15 bis 17 Kilometer zur Arbeit und entsprechend wieder zurück. Das ist mit dem E-Auto überhaupt kein Problem. Das kannst du natürlich machen.
Für kurze Strecken, also vergleichsweise.
Auch, ja, und es gibt auch Autos, mit denen kannst du lange Strecken fahren. Es gibt Autos, die laden auch sehr schnell. Das wird dann halt relativ teuer. Also das Auto wird teuer, der Ladestrom unterwegs wird teuer. Das ist wieder ein anderes Thema.
Ein wichtiges Thema, die Kosten. Also ein neues Auto kaufen, das ist erstmal teuer, egal ob Verbrennermotor oder ein E-Auto. Wie sind denn da jetzt die Preise im Vergleich? Also lange waren elektrische Autos ja deutlich teurer.
Ja, die sind allerdings preislich deutlich zurückgekommen. Also wir sehen schon, dass E-Autos deutlich günstiger werden in der Zwischenzeit. Wir sind noch nicht auf dem Verbrennerniveau, ist natürlich sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass viel weniger Leute nach E-Autos fragen. Und wenn man sich mit Autohändlern unterhält, was ich getan habe, dann ist es einfach so, dass die uns häufig sagen, wir können gar nicht anders als mit dem Preis in die Knie gehen. Auch auf Kosten der Gewinne natürlich. Aber wir verkaufen sonst hier überhaupt keine E-Autos mehr. Also das ist im Prinzip das, was wir im Augenblick sehen. Die werden zwar günstiger, ob das von Dauer sein wird, müssen wir mal abwarten.
Und wie ist das eigentlich mit Gebrauchtwagen? Ist das eine Option bei E-Autos?
Der Markt für gebrauchte E-Autos ist praktisch tot.
Der Anteil der reinen Elektroautos am gesamten deutschen Fahrzeugbestand liegt aktuell bei gut 2%. Auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt fristen die E-Autos noch ein Schattendasein.
Nur rund 97.000 gebrauchte Elektroautos wurden in Deutschland im vergangenen Jahr verkauft.
Volker Borchers hat zwei fast neue, wenig gebrauchte Elektroautos im Angebot. Gegenüber Neuwagenpreis für über 12.000 Euro weniger. Doch niemand kauft.
Also der Markt für gebrauchte neue E-Autos ist schon extrem schwierig. Und wir wissen, dass viele Hersteller auf Halde produzieren. Und diese Autos stehen irgendwo rum in Deutschland auf irgendwelchen großen Plätzen und werden nicht verkauft. Ähnlich ist es bei den Gebrauchten. Wobei man da dazu sagen muss, der Markt ist so tot, dass viele Händler sagen, Gebrauchte nehmen wir gar nicht mehr in Zahlung, gebrauchte E-Autos. Also noch nicht mal, wenn man ein neues E-Auto kauft, nehmen die das alte gebrauchte E-Auto noch in Zahlung, weil die das quasi nicht mehr loskriegen. Und es ist ein Stück weit verständlich, weil wir das kennen von Haushaltsgeräten, die mit Akku betrieben werden, sei das der Akkuschrauber oder sei das
der Staubsauger.
Ja. Der Staubsauger zum Beispiel, haben wir auch so einen, der nicht mehr funktioniert. Wir wissen, dass nach ein paar Jahren der Akku einfach nicht mehr richtig funktioniert bei unseren Haushaltsgeräten. Und die Sorge hat man natürlich auch bei gebrauchten E-Autos. Und ich sage mal, wenn jemand in den Laden kommt und das E-Auto ist 1-2 Jahre alt, dann sagt man, naja, vielleicht funktioniert es ja auch noch eine ganze Zeit. Aber jetzt fahre ich diesen Wagen und dann ist er am Ende 5 oder 6 oder 7 Jahre alt und möchte ihn dann noch weiterverkaufen, funktioniert es vielleicht gar nicht. Also man hat große Manschetten davor.
Ist das denn eigentlich zu Recht, diese Sorge?
Also es gibt eine Sorge, die wird ehrlich gesagt zu Unrecht oft genannt. Das ist nämlich, dass der Akku ähnlich schnell an Leistung verliert, wie das der Akku im Staubsauger macht. Das macht er nicht. Und man kann diese Akkus auch testen lassen. Und die Tests ergeben, dass die Akkus in den allermeisten Fällen wenigstens so sind, dass sie selbst nach 6, 7, 8 Jahren noch eine Leistung haben. Die liegt bei 90, zum Teil 93, 95%. Das große Problem bei Akkus ist allerdings, vielleicht muss man das nochmal betonen, wenn der Akku kaputt geht, dann ist das teuerste Teil am ganzen E-Auto. Man sagt, der Akku alleine kostet 30-40% des Preises eines E-Autos. Und es gibt E-Autos in der Zwischenzeit, wo man sagt, wenn der Akku kaputt geht, dann kannst du das ganze Auto verschrotten. Mhm. Weil dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr, den Akku da auszutauschen. Das ist bei vielen sicherlich die Sorge. Viele Hersteller geben Garantien auf diese Akkus, aber diese Garantien halten halt nicht ein Leben lang. Die wenigsten Privaten kaufen diese Autos tatsächlich und es hat einfach auch den Grund, auch als Privater wirst du oft darauf hingewiesen, dass Leasen eigentlich im Augenblick das Bessere ist, weil du dann natürlich jetzt eine Technik hast, die sehr, sehr schnell voranschreitet und du ja eigentlich nicht mehr möchtest, dass du in 4 oder 5 Jahren ein Auto hast mit der Technik von heute. Aber die ist in der Zwischenzeit viel besser geworden. Und du könntest ein viel günstigeres Auto mit viel mehr Leistung bekommen. Stell dir vor, du wirst jetzt irgendwo ein Handy kaufen und das wäre schon 5 Jahre alt. Das möchtest du ehrlich gesagt auch nicht mehr haben. Sondern du möchtest ja im Prinzip das Neueste haben mit der neuesten Technik. Auch wenn sich jetzt im Augenblick gar nicht mehr viel tut im Handybereich. Bei E-Autos sieht das anders aus.
Und wie ist das beim Leasing dann für die jeweiligen Anbieter, wenn also der Gebrauchtwagenmarkt so schwierig ist? Oder du hast gesagt, wenn der tot ist in Deutschland, was heißt das dann für die Vermieter, für die Leasinganbieter?
Das wird eine echte Katastrophe. Das muss man einfach so sagen. Und das ist auch abzusehen, weil die meisten Autos, die unterwegs sind, die meisten E-Autos sind eben Leasingfahrzeuge. Und diese Autos kommen wieder zurück und die stehen in den Büchern mit einem bestimmten Wert. Und weil die meisten Leasingautos eben geleast wurden über eine Laufzeit von ungefähr 4 Jahren. Das heißt, jetzt nach und nach kommen die zurück und finden keine neue Käufer und müssen eben abgeschrieben werden. Übrigens auch ein Riesenproblem für die ganzen Autoverleihfirmen wie Sixt oder wie Hertz. Auch die haben zum Teil große Flotten. Die Autos haben sie übrigens zum Großteil gekauft. Und auch die kommen jetzt irgendwann auf den Gebrauchtwagenmarkt. Und auch für die kriegen sie keine anständigen Preise mehr. Bei Hertz, sagt man, liegt das Minus alleine bei Hertz bei ungefähr 200 Millionen Euro.
Oh, das ist natürlich super viel, ne? Bedeutet das dann auch, dass diese großen Firmen, die ja dann auch einen großen Anteil daran haben, dann auch die Schlussfolgerung ziehen, das nächste Mal kaufen wir einen Verbrenner?
Genau, exakt. Genau das haben sie auch schon angekündigt. Hm. Wir fahren unseren Anteil an E-Autos deutlich runter. Hm. Und zwar deswegen, weil wir die Kosten später nicht mehr kalkulieren können. Gar nicht, weil die Kunden damit nicht zufrieden wären, sondern es geht einzig und allein darum, egal wie groß die Firma ist, sie kann sich das einfach nicht leisten, unkalkulierbare Kostenrisiken auf sich zu nehmen im dreistelligen Millionenbereich.
Okay, also das heißt mal zusammengefasst, es gibt eine ganze Menge Probleme noch, eine ganze Menge Hürden, die Menschen davon abhalten, immer mehr neue Elektroautos zu kaufen, obwohl das so geplant war bei den Klimazielen der Bundesregierung und auch gefördert wurde eine ganze Zeit lang. Das heißt, diese Ziele, du hast es eben schon mal so ein bisschen angesprochen, die sind verfehlt. Ist das ein deutsches Problem, auch für uns als Autofahrernation und Autobauernation?
Es ist auf jeden Fall ein deutsches Problem auch, weil wir natürlich sehen, dass in anderen Ländern die E-Mobilität doch eher kräftiger voranschreitet als hier. Wenn wir in die skandinavischen Länder blicken, dann ist das einfach so. In China ohnehin ist der größte Markt. Also wir haben andere Länder, andere Staaten, da tut sich viel, viel mehr. Nun kann man natürlich die Frage stellen, warum ist es hier so? Warum wird hier letztendlich so wenig auf E-Auto gesetzt? Wie gesagt, wir haben es ein Stück weit verpennt, was die Politik angeht. In China wird zwar seit 20 Jahren an E-Autos gearbeitet, in Deutschland ist das überhaupt nicht der Fall. Das gibt so viele offene Punkte, die man viel früher hätte angehen müssen. Und das hat man eben nicht getan. Das ist in anderen Ländern ein Stück weit anders.
Warum ist das eigentlich so? Deutschland, wir hatten doch eigentlich einen riesen Marktvorteil mit jahrzehntelanger Erfahrung, mit riesengroßen Autobauern, den wahrscheinlich besten Ingenieuren. Wieso sind wir da jetzt ausgerechnet die, die später dran sind als andere?
Wir sind der Verbrennungsmotor. Und da konnte uns im Prinzip in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten überhaupt niemand das Wasser reichen. Und damit haben die großen Autokonzerne ihre Gewinne gemacht und machen sie zum Teil noch heute und subventionieren ihren E-Auto-Anteil noch quer. Also wir wissen, dass die ganz großen Geschäfte gemacht werden, bei Mercedes zum Beispiel oder bei BMW, eben mit den großen Luxusschlitten, mit der S-Klasse, mit dem 7er BMW. Damit wird im Augenblick das große Geld verdient und damit hatten wir quasi einen großen Vorsprung und wir sehen einfach jetzt mit den E-Autos, dass jeder E-Autos, ich überspitze mal, jeder E-Autos basteln kann. Also wir haben selbst Handyhersteller in China, die jetzt E-Autos an den Start bringen. Also in der Zwischenzeit ist es einfach so, du brauchst einen E-Motor, du brauchst 4 Räder und dann geht's los, vereinfacht gesagt. Das war beim Verbrennungsmotor völlig anders.
Also ist dieser Vorsprung dann vielleicht auch gar nicht so viel wert und der große Koloss Verbrennerindustrie dann vielleicht auch zu behäbig, um sich schnell rüber zu bewegen zur Konkurrenz? Das wäre dann zum Beispiel China, hast du schon gesagt.
Da gibt es nicht den 30% Einbruch, wobei für die deutschen Autohersteller gibt es auch in China den Einbruch, weil die einfach technisch nicht mithalten können und preislich auch nicht mithalten können. Die großen Player in China oder der große Player ist einfach BYD, Build Your Dreams oder NIO. Wir haben da um die 100 Hersteller in China, die in der Zwischenzeit E-Autos auf die Straße bringen.
Dass die großen Player aus China, hast du gesagt, also die großen chinesischen Autohersteller, davon überzeugt sind, dass E-Auto, das ist das Auto der Zukunft. Das ist nicht zu übersehen und zu überhören, zum Beispiel auch online in Werbeclips.
Make history.
Hello, tomorrow.
Was machen die denn anders?
Also es gibt ja seit einiger Zeit, was gerade China angeht, doch deutliche Kritik auch, wie da die Industrie unterstützt wird. Was China natürlich macht, die fördern ganz gezielt grüne Technologien. Und zwar machen sie das seit geraumer Zeit. Da gehören E-Autos dazu, dazu gehört auch Solarenergie, Photovoltaik, Windkraft und so weiter und so weiter. Aber eben vornehmlich auch E-Autos. Und die Folge ist einfach, dass man das forciert hat, dass die Leute kaufen, dass die Preise relativ günstig sind. Hier schreckt das viele Leute ab, dass so ein E-Auto immer noch etwas günstiger geworden, aber immer noch 30.000, 40.000 Euro kostet. In China sind die viel, viel günstiger. Und übrigens auch deutsche Anbieter haben die Preise in China massiv gesenkt, damit sie bei diesem Spiel überhaupt mitspielen können. VW, da kostet der ID.3, den wir hier haben, für ungefähr 40.000, 45.000 Euro, ungefähr die Hälfte in China. Von daher, da hat man einfach dafür gesorgt, dass die Preise günstig sind, dass der Strom günstig ist. Und das hat dazu geführt, dass man diese Technik so forciert hat.
Wie sieht's denn mit dem anderen großen Problem aus, mit dem Akku? Sind die Chinesen da auch weiter?
Nee, aber die Chinesen sind da nicht ganz so kritisch, weil das einfach gefördert wird. Die E-Autos fahren da auch nicht weiter, fahren da auch nicht länger. Nur die Chinesen sehen ganz offensichtlich, dass sie am Tag vielleicht 20, 30, 40 Kilometer fahren. Und dafür reicht mein Akku halt. In Deutschland haben wir die Diskussion, da fahre ich auch 20, 30 oder 40 Kilometer. Aber mein Akku soll doch bitte 400 Kilometer Reichweite haben. Völliger Quatsch. Wobei man dazu sagen muss, die Chinesen sind im Augenblick einfach dabei, diese Akkus mit der sehr, sehr großen Reichweite zu bauen. Und alle diese Entwicklungen finden eben zuerst in China statt. Ein Akku, der 1000 Kilometer Reichweite hat, den wird es zuerst in China geben.
Okay, also es wird schon dran gearbeitet.
Absolut. Jetzt im Sommer kommen die ersten Autos mit 1000 Kilometer Reichweite. Dann gibt es günstige Akkus, an denen im Augenblick gearbeitet wird. Natrium-Ionen-Akkus, da brauchen wir kein Lithium mehr, da brauchen wir kein Kobalt mehr, da brauchen wir kein Nickel mehr. Funktioniert alles so und zwar relativ umweltschonend.
Und die Gewinnung von Kobalt für die Akkus bei E-Autos, die ist auch extrem umstritten. Da sind wir in Marokko beispielsweise bei BMW und bei einer ganz eigenen Podcast-Folge von uns dazu. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und du sagst also, Kobalt, Lithium, Nickel, da können wir für E-Autos bald einen Haken hintersetzen. Warum?
Natrium ist Kochsalz, gibt's in Hülle und Fülle. Kommen auch. Als erstes werden die in China verbaut. Also es sind eben solche Entwicklungen, die nicht mehr bei uns stattfinden, sondern ganz woanders in der Welt.
Nun hat Washington für eine Vielzahl von chinesischen Produkten drastische Zollerhöhungen angekündigt. Betroffen sind unter anderem Elektroautos, Solarzellen und Chips, aber auch Hafenkräne und Medizinprodukte. Besonders stark angehoben werden die Einfuhrzölle für E-Autos.
Jetzt haben ja die USA ihre Einfuhrzölle auf chinesische E-Autos nochmal erhöht. Was bedeutet das für diesen chinesischen Absatzmarkt? Erstmal in China, aber auch weltweit. Ist das jetzt ein großer Dämpfer für diesen Erfolg?
Man muss dazu sagen, dass diese Zölle schon bei 25% lagen. Und jetzt geht's also rauf auf 100%. Mhm. Das macht den Markt quasi dicht für chinesische Autos. Jetzt ist die Frage, was passiert weiter? Diese Autos, die für die USA bestimmt waren, die werden woanders ausgeliefert werden und werden den Markt da enger machen. Und es gibt eine Studie, die sagt, wahrscheinlich werden die meisten dieser Autos Richtung Mexiko geliefert und nach Kanada. Aber viele werden auch in Europa landen und sicherlich auch in Deutschland. Das ist in der Zwischenzeit so, dass die chinesischen Hersteller ja auch eigene Autofrachter bauen lassen. Im Februar kam der erste hier an von BYD in Bremerhaven. Und da wird es sicherlich noch richtig Druck geben. Und das wird hier schwer werden für die deutschen Autohersteller, weil diese Autos, die hier ankommen, sind im Verhältnis relativ günstig.
Also das heißt, für den Verbraucher könnte das bedeuten, es könnte demnächst günstigere E-Autos geben von dem chinesischen Markt, was jetzt nicht mehr in den USA vertrieben wird. Aber das erhöht also auch den Druck auf die Autobauer, hier danach zu ziehen. Ist das nicht vielleicht aber auch was Gutes, dieser Druck?
Wettbewerb ist immer gut, wenn er fair ist. Und da wird eben so viel subventioniert in China, indirekt subventioniert über verschiedene Parameter, über Batterien, die wieder subventioniert werden, über Bürokratie, die viel, viel leichter gemacht wird für die E-Auto-Hersteller, Wissenstransfers, wenn deutsche Automobilhersteller in China irgendwas machen wollen, dann müssen sie eben ihr Know-how weitergeben und so weiter und so weiter. Ich sage, wenn es fair ist, ist Wettbewerb immer gut. Sobald es da eine Unwucht gibt, ist es nicht. Und deswegen wird ja im Augenblick auch darüber diskutiert, ob vielleicht die EU gleichzieht mit den USA, was die Zölle angeht, also nicht auf demselben Niveau, aber eben auch die Zölle erhöht für chinesische Autos, damit eben diese Billigautos hier nicht den Markt überschwemmen.
Was würdest du denn jetzt sagen, nach dem, was wir gehört haben? Hat Deutschland seine Chance für die E-Mobilität eigentlich schon vermasselt? Sind wir schon überholt worden?
Das glaube ich überhaupt nicht, dass wir überholt worden sind. Wir stecken im Augenblick, und das wird jetzt auch noch die nächsten Jahre, ein, zwei Jahre so sein, in einer sehr, sehr schwierigen Phase, was die E-Mobilität angeht. Ich bin ehrlich gesagt ein Verfechter der E-Mobilität. Mir persönlich wird viel zu wenig darüber diskutiert, dass wir mit den E-Autos erstens was fürs Klima tun sollen. Und zweitens, diese E-Autos in vielen, vielen Bereichen auch wirklich große Vorzüge haben. Wenn man sich mit Leuten unterhält, die in großen Städten leben, was sagen die als erstes, was sie am allermeisten stört? Es ist der Lärm und es sind die Abgase. Und beides hast du mit E-Autos sofort von jetzt auf nachher nicht mehr. Darüber diskutieren wir viel zu wenig. Und viele reden auch von dem CO2-Rucksack bei der Produktion von Akkus und so weiter. Ja, das stimmt. Aber es gibt jetzt relativ neue Studien aus dem vergangenen Jahr, die einfach sagen, ja, diesen CO2-Rucksack gibt es. Aber nach zwischen 12.000 und 18.000 gefahrenen Kilometern ist der quasi aufgebraucht. Ab dann tut es dem Klima eher gut, wenn wir mit dem E-Auto unterwegs sind, sofern wir Ökostrom laden. Also wir diskutieren viel zu wenig darüber, dass es auch sehr, sehr viele Vorteile gibt. Und da müssen wir einfach was tun.
Es ist aber auch schwer. Also auf der einen Seite haben E-Autos Vorteile fürs Klima, aber andererseits eben Nachteile beim Fahren, noch zumindest, wie die begrenzten Kilometer. Und noch fahren vergleichsweise echt wenige Menschen in Deutschland ein E-Auto. Was meinst du denn aus deiner langen Beobachtung? Wird das irgendwann kippen?
Das kippt. Das kippt auf jeden Fall. Und das kippt dann, wenn man erkennt, dass es viele Vorzüge hat, mit dem E-Auto unterwegs zu sein. Ich sage immer, stell dir vor, die führen das Handy ein, das Smartphone ein vor Jahren und die hätten gesagt, von heute auf morgen darfst du kein Festnetztelefon mehr haben mit dem Kabel. Und dann wäre der Akku ausgefallen, dann wäre die Netzabdeckung nicht gut gewesen, dann hätten wir alle unser Smartphone weggeschmissen oder unser Handy weggeschmissen. Und so, was soll denn der Mist? So, und irgendwann haben wir aber gesehen, das ist eigentlich ganz cool. Wir sind unterwegs, wir können telefonieren, der Akku hält eigentlich auch ganz gut und so weiter. Und so ist es mit dem E-Auto letztendlich auch. Irgendwann wird es so sein, dass der Akku sehr lange hält, dass wir sehr schnell laden, dass die Reichweiten passen zum Leben oder auch einfach für lange Strecken. Und wir werden dann auch sehen, dass wir gar nicht mehr so viele Ladesäulen brauchen. Riesenproblem, das wir angeblich heute haben. Werden wir künftig nicht haben. Wenn mein Auto 1000 Kilometer fährt, in 15 Minuten lädt, dann brauche ich nicht mehr so viele Ladesäulen, wie jetzt eigentlich prognostiziert. Also es wird sich ganz, ganz vieles tun. Und nach, bin ich mir sicher, wird sich das durchsetzen. Also dieses, alles, was wir negativ im Augenblick im Markt haben, das wird noch eine Zeit lang halten. Aber irgendwann kommt der Punkt in, ja, ich sag mal, 2, 3, 4 Jahren. Und da wird die Nachfrage deutlich anziehen.
Wir sind gespannt. Nicolas Liefen aus der NDR Wirtschaftsredaktion hat uns erzählt, wie es um das E-Auto in Deutschland steht. Mehr zum Thema und den Schutzzöllen auf chinesische E-Autos findet ihr in den Shownotes. Morgen bei 11KM sind wir an der Front in der Ukraine. Wir lernen 2 Soldaten kennen, ihren Alltag im Krieg und was das Töten und die Angst mit ihnen macht. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Christine Frei, Adele Messmer, Hanna Brünjes und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und auch das Tempolimit ist ein heiß umstrittenes Thema, wenn es ums Stichwort Mobilitätswende geht. Dabei hört man auch oft die Frage, warum sollen wir jetzt was tun, andere Länder stoßen doch viel mehr CO2 aus. Meine Kollegen vom Podcast Quarks Daily setzen sich damit in einer Spezialfolge auseinander. Klimakrise, so verantwortlich sind wir in Deutschland, heißt die. Auch diesen Link findet ihr natürlich in den Shownotes.